Freut mich, euch wieder zu sehen. Mein Deutsch hat sich noch nicht gebessert. Also entschuldige dafür wieder. Heute Abend das Thema Jesus, Messias oder Betrüger. Ich hatte einmal einen Vortrag, ich denke, es war in einem ganz nahen Nachbarland. Und ich weiß, es war in einem Nachbarland. Und einer sagte, oder eine Person stand auf und sagte, das ist ja unerhört, dass hier gesagt wird, dass eine Persönlichkeit in der Geschichte das Alleinrecht hat, um Menschen zu erlösen. Was von all den anderen? Das ist ja die höchste Arroganz, um zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ja top der Arroganz. Das heißt, dass alle anderen diese Eigenschaft nicht haben und darum nicht Erlöser sind. Und dann habe ich zu dieser Person gesagt, ja, Sie haben vollständig recht. Das ist die höchste Arroganz, um zu sagen, dass da keine Erlösung außer durch Jesus Christus ist. Außer, wenn es wahr ist. Dann ist es keine Arroganz, sondern einfach nur eine Tatsache. Ich könnte ja auch behaupten, es ist reine Arroganz, um zu sagen, dass ich der Vater meiner drei Kinder bin. Denn statistisch habe ich nur eine Chance in 3,5 Billionen, dass ich der Vater bin. Denn es gibt ja 3,5 Billionen andere Männer in dieser Welt, die auch der Vater hätten sein können, nicht wahr? Aber die Tatsache ist, man braucht ihn nur ansehen, da weiß man, das sind meine Kinder. Also zum Kuckuck mit der statistischen Angewesenheit, ich bin der Vater. Was, wenn die Bibel recht hat und Jesus Christus, durch den die Welt geschaffen ist, wirklich der Erschaffer dieser Welt ist und somit der Einzige, der Leben in sich selbst hat und somit der Einzige, der als Erlöser gelten kann. Was, wenn das einfach nur eine Tatsache wäre? Ja, das hätte sehr weite Konsequenzen. Denn dann kann man diesen Glauben nicht einfach nur beseitigen und man kann ihn auch nicht gleichstellen an alle anderen, des Friedens willen. Macht das Sinn? So ist unbedingt wichtig, um zu wissen, ist Jesus, was er sagt, oder ist er es nicht? Ist er ein Betrüger? Und wir haben nur eine Quelle und das ist das Wort Gottes. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Seine erste Antwort ist, passt auf. Es kommen Verführungen, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Also das sind die Worte Christi. Wenn dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in dem Irrtum, womöglich wäre auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt nicht. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Anfang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Ankunft des Menschensohnes. Also Jesus sagt, es wird viele falsche Propheten geben und viele falsche Messias. Wie soll ich jetzt wissen, welcher ist der richtige? Oder habe ich überhaupt den richtigen Glauben? Wieso kann ich kein Buddhist sein? Wieso nicht zu den Moslems gehören? Wieso nicht zu den Esoterikern? Wieso gerade diesen Weg und keinen anderen? Für mich als Atheist war das sehr wichtig. Ich muss wissen, bin ich hier auf einem Holzweg oder ist das was Richtiges? Und wenn wir in der Geschichte nachforschen, naja, dann gab es viele mit ungefähr den gleichen Eigenschaften. Da hatten wir Attis von Phrygien, Dionysius, Bacchus, Horus, Osiris, Krishna, Mithra, Zoroaster und so weiter. Und alle hatten sie fast die gleichen Eigenschaften. Zum Beispiel, alle diese sind von einer Jungfrau geboren. Geburtstag, 25. Dezember. Das ist interessant. Wo in der Bibel lesen wir so nebenbei, dass Jesus am 25. Dezember geboren ist? Nirgends, nirgends. Sie sind geopfert worden, gekreuzigt. Vishnu zum Beispiel hat Löcher in der Hand und in den Füßen. Und nach 3 Tagen wieder auferstanden, nach Legende, meist am 25. März. Sie werden bezeichnet als Sohn Gottes, Könige aller Könige, Erlöser, Sündenträger, Alpha und Omega, Lamm oder Widder. Ihr Verehrer feiern eine Eucharistie. So, welcher ist jetzt der richtige Jesus? Einer von denen oder nicht? Heute zum Beispiel in der esoterischen Welt, Osiris wird als eine Gottheit verehrt, heutzutage. Und Sie sagen, was ist der Unterschied? Das ist genau das Gleiche. Und somit haben wir heute eine ganze Menge Gottheiten auf diesem Planeten, die behaupten, dass sie der Weg und die Wahrheit sind. Hier ist eins meiner Lieblingsfiguren, der versprochene Gottmensch. Und er wird verehrt durch Tausende und Abertausende. Und er hat viele Frauen um ihn herum. Und hier kommt er in einen Raumraum. Verehrer beugen sich vor dem Avatar Adida Samrasch im Tempel Illotorius. Plötzlich öffnet sich die vordere Tür der Gemeinschaftshalle. Das herausragendste Lichtwesen, das ich je gesehen hatte, trat ein. Dies war der eine, auf den ich immer gewartet hatte. Also hier haben wir heute diese Lichtwesen in der ganzen Welt. Und selbst ist er auch nicht gerade sehr demütig. Er sagt, ich bin der Avatar der Hellheit, Brightness. Und dann sagt er auch hier unter anderem, alle müssen sich in mich verlieben. Toll. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber es gibt nicht nur männliche Gottheiten, es gibt auch weibliche Gottheiten. Zum Beispiel Amrita Amanda Mai oder ganz kurz genannt Ama. Eine hochgeehrte Frau heute, hier enthält sie die Auszeichnung für Amma bei der globalen Friedensinitiative religiöser und spiritueller Führerinnen im Palast der Nationen in Genf im Oktober 2002. Und sie wird als eine Gottheit angebetet. Und nicht nur sie, sondern eine ganze Reihe, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, ich nenne nur mal soeben nebenbei ein paar von ihnen. Und diese Persönlichkeiten werden nicht einfach nur als Randfiguren betrachtet. Sie bekommt eine Ansprache in der UNO. Stellt euch das mal vor. Sie sagt da zum Beispiel in ihrer Ansprache, es gibt eine Wahrheit, die durch die ganze Schöpfung leuchtet. Flüsse, Berge, Pflanzen, Tiere, Sonne, Mond, Sterne, du, ich, alles ist ein Ausdruck dieser einen Realität. Jetzt, was für ein Glaube ist das, der hier verkündigt wird? Das ist Pantheismus. Gott ist in allem, wir sind Gott, wir bewegen uns auf dem Weg der evolutionistischen Gottheit. Wir werden Gott oder wir erkennen unser eigenes göttliches Wesen. Naja, wenn diese Wahrheit Teil unseres Lebens wird und wir sie so zu einem tieferen Verständnis gelangen, können wir die Schönheit dieser Vielfalt entdecken. Denn das ist die neue Tendenz in der Welt. Die Schönheit der Vielfalt. Und da ist so viel Krieg und so viel Krach und so viel Armut und so viel Tragik in der Welt wegen religiösem Missverständnissen. Und die Religionen stoßen aufeinander und der Mensch sagt sich, was soll denn das? Führt das nicht alles zu einem Gott? Können wir nicht gemeinsam Frieden machen? Und du bist, was du sein wirst, ich bin, was ich bin. Und zusammen feiern wir unsere Menschheit. Ja, das ist eine Lösung, aber ist es die wahre Lösung? Das ist die Frage. Dieses Verständnis, das wir haben müssen, wo wir die Vielfalt entdecken, das ist hochmodern heutzutage. Wenn wir als eine weltweite Familie zusammenwirken über verschiedene Rassen, Religionen und Nationalitäten hinweg, werden wieder Frieden und Glück auf dieser Erde herrschen, die jetzt von Tränen der Spaltung und des Konflikts durchtränkt wird. Schöne Ansprache. Aber was wenn, nur was wenn, es nur einen Erlöser gibt und nur dieser eine Leben schenken kann und nur dieser eine die Kraft hat, eine eigene Auferstehung zu bewirken und somit unsere Auferstehung zu bewirken. Was dann? Was, wenn ich die anderen alle gleichstelle? Was passiert dann mit Jesus Christus? Da muss ich ihn herabschrauben auf eine Ebene gleich oder, wenn ich anständigen Dialog mit ihnen haben möchte, vielleicht weniger als ein Mohammed. Hier ist der berühmte Avatar Meher Baba, es war auch eine Gottheit, er ist inzwischen verstorben, aber glücklicherweise gibt es eine Reinkarnation von ihm, so wir sind nicht ganz ohne ihn. Dann war da Bhagwan Sri Rajneesh oder nur Osho genannt, zigtausende haben ihn verehrt als Gott. Ich habe Videos und alles Mögliche über ihn, ich habe gar nicht die Zeit, euch das alles zu zeigen. Er hat 50 Rolls Royces gehabt, 50. Man kann nur in einem auf einmal fahren, aber er hat 50 gehabt. Und seine Anhänger sagen, warum nicht? Er ist doch Gott, wieso soll er nicht 50 Rolls Royces haben? Naja, vielleicht wenn er in Deutschland wäre, hätte er Mercedes gehabt, ich weiß nicht. Und der Dalai Lama? Ja, unter Tibeten ist er eine Gottheit. Er ist eine Reinkarnation des Lamas. Er ist Gott. Und gleichzeitig, wo er heute lebt, ist die nächste Gottheit auch schon da, die gleiche Lama. Ich weiß nicht, wie der springt von einem Körper zum anderen, aber jedenfalls sowas passiert. Time Magazine nennt ihn Gott, der Gottkönig. Und er empfängt einen Nobelpreis. Und er sagt die gleichen schönen Dinge, die Amma sagt. Wir brauchen einen Frieden unter den Religionen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen oder ein Schwert? Ein Schwert. Er ist der Gründer der Hare Krishna-Bewegung und der heißt His Divine Grace. Seine göttliche Gnade oder was auch immer. Und ich habe immer ein Problem mit dem Aussprechen seines Namens, Bhaktivedanta Swami Prabhupada oder sowas ähnliches. Und er ist auch Gott und wird verehrt. Und dann haben wir Swami Dhirendra, das ist der Swami, der zu den Königlichen sehr wichtig ist, vor allem in Indien. Und dann seine Heiligkeit, Maharishi Mahesh Yogi. Und. Die Liste ist unendlich. Und wir fragen uns, ja, wo soll die Wahrheit liegen unter all diesen? Und mein besonderer Liebling ist Sai Baba. Zweimal täglich erscheint der allmächtige Gott, der sich als Wiedergeburt des 1918 verstorbenen Sai Baba von Shirdi betrachtet. Naja, das haben wir ja gesehen. Der war tot, aber glücklicherweise haben wir einen neuen. Und er fährt rum in einem soliden, goldenen Wagen, also ein Goldauto, extra gebaut für ihn, und hat zigtausende, Millionen sogar, Anhänger, auch sehr viele, in Deutschland zum Beispiel. Und dann haben wir Religionen, die diese Einheit der Religionen ganz bewusst fördern. Zum Beispiel die Bahá'í-Bewegung hat 800 Delegierte bei den Vereinigten Nationen und sagt genau das Gleiche. Gleichheit der Religionen, der Mensch ist inhärent Gott. Der Gründer hier der Bahá'í-Glaubens, des Bahá'í-Glaubens war der Bahá'u'lláh. Und er natürlich ist auch ein Gott und wird auch als Gott oder wurde als Gott angebetet. Und diese Gottheit überträgt sich auf seine Nachkommen. Also es gibt viele Götter in der Welt. Der Meister Jesus unter den Esoterikern ist so ein geringer Meister. Der Meister Kut Humi Lal Singh da drüben, der ist schon ein bisschen weiter gefördert. Und es ist interessant, wie die aussehen und wie die dargestellt werden. Wenn ein Christ das sieht, was wird er sagen? Er würde sagen, es ist Jesus Christus. Und wenn jetzt so eine Persönlichkeit plötzlich erscheint unter den Menschen und er ist hier und er ist da und er ist in einem Raum hier und da und wo auch immer, naja, die Menschen würden sagen, das ist er, er ist wiedergekommen. Und heutzutage erwarten sie den Maitreya, unter den Christen bekannt als Christus, im Orient als der Bodhisattva, im Islam als der Imam Mahdi, erschien in Indien als Sri Krishna, in Palästina als Christus. Naja, da haben wir sie alle in einem Topf und alle sind sie gleich. Und hier ist sein Befürworter oder sein Medium. Und das ist Benjamin Cream, ein britischer Künstler, und er behauptet, dass dieser Maitreya wird sich sehr bald offenbaren und dann wird die ganze Welt eine neue Entdeckung, eine neue evolutionistische Entwicklung entgegengehen und es wird Weltfrieden geben. Wunderbar, er würde seine Erscheinung machen, die er dann auch gemacht hat, und glücklicherweise war CNN da, um das Ganze zu fotografieren. Er hat einige geheilt. Er sieht sehr freundlich aus. Und und dann ist er in der Luft verschwunden. Seitdem ist er ein paar Mal am Fernseher erschienen und so weiter. Aber wir müssen gemeinsame Sache machen, weil alle Religionen sind jetzt gleich. Und Jesus Christus ist nur einer von vielen. Und das Christentum muss endlich lernen, dass diese Alleinheilslehre von Jesus Christus muss beiseite gelegt werden, des Friedens willen. Hier ist der Koran, so wie er ausgeteilt wurde durch die Vereinigten Nationen. Und hier steht in dem Vorwort, dass das ein humanistisches Beleben ist. Das ist schon interessant. Und dann haben sie einige Artikel über die Ansicht des Korans und des Islams über Jesus Christus. Und zum Beispiel Artikel 5, das Ende Christi in der Bibel und im Koran. Aber der Koran sagt, das ist jetzt im offiziellen Vorwort des Korans, Christus blieb die Schande des Kreuzes gänzlich erspart. Interessant. Und wie durch ein Wunder der Gleichheit kreuzigten die Juden irrtümlicherweise jemand anders, der genauso aussah. Der Koran sagt, Vers 157, und sie, die Juden, prahlten, wir töteten Christus Jesus, Marias Sohn, Gottes Apostel, in der Gotteserkenntnis. Aber sie töteten ihn nicht, noch kreuzigten sie ihn, sondern es solle ihnen nur so erscheinen. Und wer anders meint, ist voller Zweifel und kann nur vermuten, ohne sicheres Wissen, denn ganz bestimmt haben sie ihn nicht umgebracht. Also das ist auch gleich der esoterischen Lehre, wo gelehrt wird, dass Jesus Christus ist nie für uns gestorben. Einige behaupten, brauchte nie für uns sterben. Und Er ist geistlich aufgenommen worden in dem Himmel, ohne den Tod zu sehen. Also das Ganze war nur eine Schikane. Dann behaupten sie weiter, während die Juden behaupten, Christus ans Kreuz hingerichtet zu haben, gehört es auch zu den Grundglaubenslehren der orthodox-christlichen Kirchen. Interessant. Gerade dieser Glaube ist die Grundlage der theologischen Lehre vom Blutopfer und der stellvertretenden Sühne für die Sünde. In der heutigen Zeit, wo es nun um Taten und ihre Vergeltung geht, verliert er allerdings mehr und mehr an Kraft. Und das ist eine genau islamitische Lehre. Also wir haben kein Blutopfer, sie sagen, das ist eine Schwachheit. Es ist eine Schwachheit, dass ein Christ zu Christus kommen kann und sagen, verzeihe mir. Denn das ist keine Gerechtigkeit, sagen sie, Gerechtigkeit ist, wenn du klaust, pum, weg mit der Hand, das ist Gerechtigkeit. Das andere ist nichts und dann gibt es nie Gerechtigkeit. Also das Christentum hat Schuld, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Sie verstehen aber das Christentum verkehrt. Denn das Christentum lehrt, dass der Sünder muss auch sterben. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Also das alte Leben muss abgelegt werden und wir müssen neu in Christus auferstehen und bemächtigt werden, um ein neues Leben zu leben in ihm. Aber das ist eine andere Sache, darüber will ich heute nicht reden. Dann schreibt der Koran in diesem Vorwort, es missfällt Gott, wenn Christus selber als Gott angesehen wird. Und dann zitieren sie Wede 19, 5, 75, 78, 5, Christus hat keine Göttlichkeit, er ist nicht einmal der Sohn Gottes. Okay, also das sind die Eigenschaften der Großreligionen und in der Oikumene, in der weltweiten Geo-Oikumene, wo wir mit allen anderen gleichberechtigt zusammenarbeiten müssen oder wollen, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir Christus herabschrauben auf eine Ebene des Mohammeds oder weniger. Denn sonst haben wir ein Problem. Naja, ist das eine neue Lehre? Nein, das ist schon eine alte Lehre. Eusebius von Caesarea, der lebte ca. 283 bis 371 nach Christus, schrieb, die Religion von Jesus Christus ist weder neu noch ungewöhnlich. Also es ist nichts Neues. Das alles, was wir hier haben, ist ein neuer Brei mit einem neuen Messias, einer Auferstehung, einen Tod, einen Sühnentod, einen König der Könige, nichts Neues. Sogar St. Augustin von Hippo, der schrieb, das ist der heutige christliche Glaube, nicht, dass er früher unbekannt gewesen wäre, er hat jetzt nur einen Namen erhalten. Also früher unter den Heiden war das auch bekannt, aber jetzt nennen wir es Christentum. Also ist eigentlich nichts anders als der alte heidnische Glauben. Wir haben nichts Neues. Und das ist eine alte Lehre, eine alte gnostische Lehre, die heute wieder modern ist. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Und entweder haben die alle recht oder sie haben nicht recht. Wenn sie recht haben, dann war Jesus ein Betrüger. Ganz einfach. Jesus Anspruch, denn ich bin vom Himmel gekommen. Johannes 6, 38. Also er ist ein anderes Wesen als wir, er ist vom Himmel gekommen. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Im Johannes Evangelium. Also der Sohn ist gekommen, um uns frei zu machen. Und die Juden haben geantwortet und gesagt, wir sind Abrahams Samen, sind niemals jemanden Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin von woanders. Das sind Aussagen, die man nicht einfach nur so wegfegen kann. Und es gibt zig hunderte Aussagen in der Bibel, die darauf hinzeigen, dass Jesus Christus die Erfüllung der messianischen Prophezeiungen ist. Und der bekannte Josh McDowell schreibt, manche Skeptiker meinen, diese Prophezeiungen trafen nur zufällig auf Jesus zu. Mathematisch liegt die Wahrscheinlichkeit, dass nur einer der Menschen, die bis jetzt gelebt haben, lediglich 8 dieser Voraussagungen erfüllt, einschließlich der über die Kreuzigung bei 1 zu 10 hoch 17. Und dabei geht es nur um 8 Prophezeiungen. Was wäre bei 48? Die Wahrscheinlichkeit wäre prophetisch gleich 0, nämlich 1 zu 10 hoch 157. Ja, das ist mehr wie die Zahl der Atome im ganzen Weltall. Zig Milliarden mal mehr als die Zahl der Atome im ganzen Weltall. Was wäre bei allen 61 Prophezeiungen, und da fehlt er natürlich, da macht er einen Riesenfehler. Es gibt nicht nur 61 Prophezeiungen, jede Seite auf der Bibel ist eine Prophezeiung. Jede Persönlichkeit in der Bibel ist ein Typus Christi. Die ganze Heiligtumslehre ist eine Typologie Christi und eine Prophezeiung. Also zigtausende Prophezeiungen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sie alle erfüllt? 0. Und trotzdem, Jesus Christus erfüllt sie alle. Ich nenne nur ein paar. In Jesaja steht geschrieben, und das ist 750 Jahre vor Christus geschrieben. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Also der Messias wird einen Vorgänger haben, einer, der für ihn spricht. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. So, hier haben wir eine wortwörtliche Erfüllung. Erwarte mal einen Augenblick. Wie wissen wir, dass diese Dinge nicht nachhinein reingeschrieben worden sind, damit es so aussieht, als ob Jesus die Erfüllung ist? Es ist ja möglich. Es ist ja möglich. Wir müssen skeptisch sein in dieser Welt. Aber komm, wir schauen uns noch ein paar an. Jesaja 40, Vers 3. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Ich bin immer so fasziniert. Es gibt heute sehr viele Gruppen, die sehr viel darauf achten, dass der Name genau richtig ausgesprochen wird, sonst hat man keinen Heil, denn nur in dem Namen werden wir gerettet. Aber welchen Namen wollen wir jetzt nehmen? Wollen wir Immanuel nehmen? Wollen wir Yahweh nehmen? Wollen wir Jesus nehmen? Wollen wir Joshua nehmen? Welchen Namen wollen wir nehmen? Oder wollen wir den Namen eifersüchtig nehmen? Denn Gott sagt, mein Name ist eifersüchtig. Interessant, ne? Also der Name steht für etwas. Es ist eine Wahrheit. Immanuel heißt Gott mit uns. Also hier ist eine Prophezeiung, dass Gott mit uns sein wird und dass er als Mensch kommt und durch eine Jungfrau geboren wird. Lukas 1, 30 bis 31, und der Engel sprach zu ihr, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Haben wir jetzt nicht eine Änderung des Namens hier? Es war Immanuel und jetzt ist es Jesus. Was heißt Jesus? Jesus ist Iesus und es ist in Griechisch geschrieben, also können wir das genauso gebrauchen als Jesus. Das heißt Yahweh, der Erlöser. Und das ist nichts anderes als Immanuel. Ist genau das Gleiche. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her, Mika 5, Vers 1. Also hier ist einer, der keinen Ursprung hat, der von Ewigkeit zu Ewigkeit gelebt hat und er wird geboren in Bethlehem. Welches Bethlehem? Es gibt nämlich mehrere Bethlehem. Genau, gezielt Bethlehem Ephrata, das kleine Bethlehem. Da wird er geboren werden. Naja, die Juden haben das nicht studiert und so hat Gott dafür gesorgt, dass die drei Weisen nicht nach Bethlehem geschickt werden, sondern erst nach Jerusalem. Und da haben sie gefragt, hey, wo wird denn der König geboren? Und Herodes hat das gehört und gesagt, hey, hey, was für eine Konkurrenz kommt denn da? Und dann haben sie gesagt, wir suchen den Messias. Und dann hat er die Schriftgelehrten holen lassen und hat gesagt, studiert mal und sagt mir, wo kommt der denn her? Und dann kamen sie und haben gesagt, na, die Schrift sagt Bethlehem. Und dann hat er sie geschickt nach Bethlehem. Also die Schriftgelehrten hatten keine Ausrede, da stand's. Und sie mussten es lesen und die Nase wurde da rein gerieben. Also ist Jesus von Nazareth da geboren, ja oder nein? Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes. Frage, Attis, ist der in Bethlehem geboren? Dionysius, ist der in Bethlehem geboren? Ja oder nein? Sai Baba, ist der in Bethlehem geboren? Nein. Sri Krishna, ist der in Bethlehem geboren? Nein. Also haben wir schon ein Problem. Wir haben schon ein Problem. Lukas 1, 30, 31, der Geist des Herrn. Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die verbrochenen Herzen sind, Freilassung, Ausrufen und Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Also hier ist die Aufgabe des Messiases. Frage, alle die anderen Messiases, haben sie diese Aufgabe erfüllt, ja oder nein? Oder fahren sie rum in Rolls-Royces und lassen sich beschenken, ja oder nein? Ist doch eine Frage, die wir fragen können. Also erfüllen sie die Aufgabe dieses Messias, ja oder nein? Und das ist ein prophetisches Wort. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Also eine alttestamentische Prophezeiung geht in Erfüllung im Neuen Testament. Der Messias würde Wundertaten tun. Naja, Matthäa auch. Angeblich sind viele gerettet worden oder geheilt worden, als Matthäa da war. Dann werden die Augen und der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge des Stummen. Das ist Jesaja, 750 Jahre vor Christus. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und nicht so halb-halb, sondern das wurde untersucht von den Schriftgelehrten und durch sie bestätigt, ob sie es wollten oder nicht. Den Trauernden Sions Frieden, ihnen einen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Friedensöl statt Trauer, ein Ruhmsgewand statt eines verzagten Geistes. Die Aufgabe des Messias so genau, so schön beschrieben und keiner der heutigen kommt nah an diese Prophezeiungen. Und dann, wie will er predigen? Psalm 78, Vers 2, bisschen verändert hier nach King James Version. Ich will meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Im Deutschen steht Sprüchen, aber das Wort ist Gleichnissen. Eine direkte Übersetzung, wie die King James zeigt das deutlich. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Matthäus 13, Vers 34. Wir gehen nur durch ein paar, nicht nur acht, sondern mehrere. Was von dem Einzug nach Jerusalem? Das ist schon eine sonderliche Geschichte. Dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel. Nicht in einem goldenen Auto, auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und sie führten es zu Jesu und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus da drauf. Lukas 19, 35. Ist ja schon ein Wunder, dass der Fohlen nicht durchraste. Habt ihr schon mal versucht, euch auf einen Fohlen zu setzen? Da erlebt ihr was. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Bis Psalm 41, Vers 10. Also Jahrhunderte vor dem Ereignis wird vorhergesagt, der Messias wird betrogen werden. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Ist es nicht interessant, dass er einen Freund nennt? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesu und ergriffen ihn. Matthäus 26, 49, Vers 50. Alle die alttestamentischen Prophezeiungen treffen auf Jesus zu. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberscheckel. Und ich nahm die 30 Silberscheckel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Lukas 1, 30 bis 31. Das ist auch eine alttestamentische Prophezeiung. Das war nämlich der Preis für einen Sklaven. Also Jesus hat nur einen Sklavenpreis errungen. Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest. Matthäus 26, 15. Solche Genauigkeiten in der Bibel. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Matthäus 26, 15. Also Altes Testament, Neues Testament. Altes Testament, Neues Testament, hunderte Jahre voraus. Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn verachtet. Und hier, wie er sterben würde, was mit ihm passieren würde, vorausgesagt. Dann spieen sie ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit den Fäusten, einige schlugen ihn ins Gesicht. Matthäus 26, Vers 67. Ich kann so viele aufzählen, wir haben nicht die Zeit dazu. Psalm 69, Vers 4, mich ohne Ursache hassen. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Erfüllung im Johannesevangelium. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf und wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Jesaja, Altes Testament, Matthäus und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts, Erfüllung. Das sind solche Kleinigkeiten. Das sehen wir bei keinem modernen Messias und auch keinem von den Messiases, die es bei den Heiden gab. Sie schüttelten ihren Kopf, Psalm 109, die Vorübergehenden schüttelten ihre Köpfe, Matthäus 27, Vers 39. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, Psalm 22, Vers 16, eine messianische Prophezeiung. Erfüllung, Lukas, dort kreuzigten sie ihn. Sich zu den Verbrechern zählen ließ, Jesaja. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt. Also so ein Detail. Das ist unmöglich, dass das in einer Person in Erfüllung gehen kann und vielleicht auch danach hinzugefügt werden konnte. Sie gaben ihm Essig, Psalm 96, Matthäus ist die Erfüllung davon. Hier ist ich habe noch ein paar in Englisch, aber sind auch schön. Markus 15, 27. And with him they crucified two thieves, the one on his right hand and the other on his left. And the scripture was fulfilled. Und die Schrift wurde erfüllt. Und zigmal lesen wir, und die Schrift wurde erfüllt. Und die Schrift wurde erfüllt. Siehe, ich sage es voraus, dass wenn es geschieht, ihr glauben möget. Zacharias sagt, they will look on me, the one they have pierced. Sie werden mich anschauen, denjenigen, den sie durchbohrt haben. Und alles dieses Detail ist in der Bibel. And he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. Jesaja 53, Vers 17. Er wird der Mittler sein. Er wird derjenige sein, der die Sünde trägt, der anderen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Sie haben seine Kleider verteilt und sie haben das Los geworfen, um zu entscheiden, wer was bekommt. Psalm 22, Vers 18. Solche interessanten Einzelheiten. Sie verteilen seine Dinge und dann kommen sie zu dem weißen Gewand. Es war ohne Saum, denn es steht für die Gerechtigkeit und da ist kein Saum drin. Die ist perfekt, diese Gerechtigkeit. Und sie können sie nicht zerreißen, denn Gottes Gerechtigkeit kann nicht zerrissen werden. Und so werfen sie das los. Und die Bibel hat es vorausgesagt, lange vor dem er kam. Und die Soldaten nahmen seine Kleider, teilten sie in vier Teile, aber sein Unterkleid, das haben sie nicht verteilt. Komm, wir zerreißen es nicht. Let's cast lots for it. Komm, wir werfen das los. Leute fragen mich oft, aber wieso, wenn er Gott war und wenn er der Messias war, wieso hat er denn gesagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das gesagt? Er musste es sagen, es war eine Erfüllung einer Prophetie. Psalm 22, Vers 1. Die Worte Christi genau da dargestellt. Warum? Weil er starb für uns den endgültigen Tod der absoluten Trennung. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die absolute Trennung, die wir nie sterben brauchen, wenn wir in ihm sind, den hat er für uns gestorben. Into thine hands I commit my spirit, Psalm 31, Vers 5. Die Texte werden gleich wieder deutsch. Wir haben nicht geschafft, um sie alle heute Abend umzubasteln. Aber die haben alle hart gearbeitet da hinten. Und dann die Erfüllung, in deine Hand gebe ich meinen Geist. Also die Worte, sogar die Worte, die er sprechen würde, ganz genau. Dann nicht einer seiner Beine würde gebrochen werden, Psalm 34, Vers 20. Denn das Lamm ist perfekt, es musste gegessen werden, das Paschlamm musste gegessen werden, ohne dass die Knochen zerbrochen wurden. Und als sie zu Christus kamen, haben sie die Knochen gebrochen von den Verbrechern. Aber als sie zu ihm kamen, da war er schon tot und so haben sie seine Beine nicht gebrochen. Mit anderen Worten, er ist eine Erfüllung der Typologie des Paschallammes. Johannes 19, 32 und 30. Also, wo er geboren wurde, wie er geboren wird, dass er betrogen wird und wie er sterben wird, alles im Alten Testament. Alles. Und nicht einer von den anderen kann alle diese Dinge erfüllen. Ein schöner Text aus einem Buch, das ich sehr liebe, The Desire of Ages, sagt, Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserves. He was condemned for our sins in which he had no share, that we might be justified by his righteousness in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. With his stripes we are healed. Also er hat für uns gelitten, so wie wir eigentlich leiden müssten. Und er hat den Preis für uns bezahlt, den wir eigentlich bezahlen müssten. Und mit seinen Streifen sind wir geheilt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sendete, dass wer auch immer, das ist ein schönes Wort in der Bibel, wer auch immer, whosoever, an ihn glaubt, nicht sterben braucht, aber das ewige Leben haben kann. Johannes 3, Vers 16. Jetzt gibt es einige, die glauben, dass Jesus nur eine Mythe war und dass er nicht eine wirkliche Persönlichkeit war und dass die Personen in der Bibel, so wie Pilatus und alle diese, auch nur ein Mythos sind. Aber glücklicherweise, die Archäologie und die Historiker beweisen diese Leute auch verkehrt. Hier ist ein historischer Stein, der gefunden wurde, und da steht ein Zitat von Pilatus zur Zeit Tiberius. Und genau das, was in der Bibel steht, wird bestätigt. Dann die Historiker, so wie Tacitus, römischer Historiker, der lebte ungefähr 115 nach Christus, und der schreibt, Christus, from whom their name is derived, was executed at the hands of the procurator Pontius Pilate in the reign of Tiberius. Er sagt genau das Gleiche, also Christus ist hingerichtet worden in der Zeit Pontius Pilatus zur Zeit Tiberius. Also die Historiker, die Archäologie bestätigen die Geschichte der Bibel. Noch einer, Suetonius, ist ein römischer Historiker, er lebte ungefähr 120 nach Christus. Er schreibt, since the Jews were continually making disturbances at the instigation of Christus, he, Claudius, expelled them from Rome. Also er nennt Christus und die Juden zusammen und sagt, die haben ewig Probleme verursacht, wegen Christus. Und dann ihr eigener Talmud, der jüdische Talmud, schreibt, on the eve of the Passover they hanged Yeshu of Nazareth. So beim Paschfest haben sie Jesus gehängt. Also die Historiker behaupten das. Und dann gibt es eine Prophezeiung, die absolut felsenfest ist und an der man nicht rütteln kann. Und die finden wir in Daniel Kapitel 8 und 9. Eine fantastische Prophezeiung. Wir sind wieder beim Deutschen. Daniel 8, 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder in Ordnung gebracht werden. Ich denke, das ist Schlachterbibel, die wir da lesen. Daniel 8, Vers 14. Hier haben wir eine Zeitprophezeiung von 2300 Abende und Morgende. Und im Hebräischen denken, es war Abend, es war Morgen, der erste Tag. Es war Abend, es war Morgen, der zweite Tag. Abend, Morgen, der Begriff ist ein Tag. Jetzt, was heißt diese Prophezeiung? Wir werden nicht die ganze Prophezeiung durchstudieren, nur den ersten Teil. Denn das ist sonderlich. Ich habe mich unterhalten mit ein paar Rabbis in Jerusalem, orthodoxe Rabbis. Und das ist sehr interessant, denn die reden nicht mit Goyim, so wie ich. Sie gucken sie nicht erst an. Früher, wenn ich dahin kam, wenn man in den Straßen läuft, und so ein orthodoxer Jude oder Rabbi kommt von vorne, dann hat er sich den Hut vors Gesicht gelegt, damit er nicht verunreinigt wird, durch eine andere Person anzuschauen, so wie ich zum Beispiel. Und man konnte an diese Leute überhaupt nicht rankommen. Und vor einem Jahr war ich da und die Umstände in Israel haben sich so geändert. Diese Leute sind so arm geworden, dass diese Tradition schwand vor dem Hunger. Und somit kamen sie und haben gesehen, hier ist ein Ausländer, der hat vielleicht ein paar Scheckel in der Tasche, vielleicht kann er mir helfen. Und dann können sie nicht gut mit dem Hut kommen vorm Gesicht und sagen, willst du mir helfen? Nein. Und so konnte ich ein bisschen reden mit diesen Leuten. Das war so tragisch eigentlich. Und da war so ein junger Rabbi, und der wollte Geld haben und ich habe gesagt, ja, ich gebe dir Geld, aber ich möchte dich erst ein bisschen mit dir unterhalten. Das war ihm unheimlich peinlich. Aber ich wollte unbedingt mit ihm reden. Und dann habe ich so ein bisschen mich mit ihm unterhalten. Und haben über das Buch Daniel geredet und die Prophezeiungen über den Messias. Und ich wollte nur mal wissen, wie denken Sie über diese Dinge? Denn das ist so deutlich in der Bibel. Und dann hat er gesagt, nein, wir dürfen die Bibel nicht auslegen. Wir dürfen auch nicht selber entscheiden, was da steht. Nur was die Väter sagen, das dürfen wir glauben. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Also du darfst nicht selber entscheiden? Nein. Denn Gott hat nur mit einigen geredet. Mit Mose hat er geredet, mit Abraham hat er geredet, mit Samuel hat er geredet und der Rest muss nur gehorchen. Und so geht die Tradition weiter. Also sie studieren es nicht, sondern sie hören es nur von den Älteren. Und die sagen ihnen nicht, was da steht. Wir haben uns über vieles unterhalten. Und dann nachher kam noch einer dazu, der hat auch gesehen, vielleicht passiert hier was. Und ein Älterer. Und genau das Gleiche. Es ist eine Tragik, dass Menschen nicht selber die Bibel studieren. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, sagt der Prophet zum Daniel. Und das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, so nebenbei, wer kann Sünde ein Ende machen? Und die Schuld zu sühnen, wer kann das machen? Und ewige Gerechtigkeit einzuführen, wer kann das schaffen? Und Gesicht und Propheten zu versiegeln, mit anderen Worten zu erfüllen, wer kann das machen? Worüber geht es hier denn eigentlich? Über wen geht es denn hier? Es geht über den Messias. Und ein Allerheiligtes zu salben. Daniel 9, Vers 24. Im Englischen heißt das, 70 weeks are determined, das Wort heißt abgeschnitten, cut off. 70 Wochen sind abgeschnitten, determined upon thy people, upon thy holy city, to finish transgression, to make an end of sins. Keiner kann Sünde beendigen, außer derjenige, der die Macht über die Sünde hat. Und to make reconciliation for iniquity. Keiner kann sühnen für Bosheit, außer derjenige, der den Preis dafür bezahlt. And to bring in everlasting righteousness. Wer kann ewige Gerechtigkeit herbeibringen, außer derjenige, der es ist. And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Daniel 9, 24. Eine sonderliche Prophezeiung. Abgeschnitten von was? Also das eine bestimmte Zeit abgeschnitten für das Volk Israel, abgeschnitten von einer bestimmten Prophezeiung. Ja, welche Prophezeiung denn? Naja, also in der prophetischen, in der Prophetie gilt ein Tag für ein Jahr. Und geschichtlich wird das bestätigt. Und wenn wir das Buch Daniel studieren, zum Beispiel Daniel Kapitel 8, da haben wir diese Zeitprophetie und die geht von der Zeit der Medaperser bis zum Ende. Also kann es nicht wirkliche Tage sein, es müssen Jahrtage sein. Eine Woche ist 7 Tage, das wären also 7 Jahre. Denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. Ezekiel 4, Vers 6. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundigt habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten. 4. Mose 14, 34. Also es wird uns gesagt, wir dürfen das Jahr-Tag-Prinzip gebrauchen. Also kommen wir berechnen die 70 Wochen. 70 Wochen mal 7 Tage, weil eine Woche hat 7 Tage, ist 490 Tage. Also 490 prophetische Jahre sind abgeschnitten für das jüdische Volk. Abgeschnitten wovon? Von was? Weil die einzige Prophezeiung, um die es ging, da war die Prophezeiung der 2300 Tage. Und wenn ein Tag ein Jahr ist, dann sind das 2300 Jahre. Und da ist ein Teil abgeschnitten, nämlich 70 Wochen, 490 Jahre für die Juden. Gut. 490 Jahre von dieser Prophezeiung gilt für die Juden. Jetzt, was ist denn da passiert? Das ist eine interessante Prophezeiung und es ist interessant, dass die Juden diese nicht studieren dürfen, denn sie müssen immer nur durch die Ältesten gehen und keiner darf selber entscheiden, was da steht. Sie dürfen es nicht berechnen. Bis zum Ende sind es 2300 Jahre und dann wird das Heiligtum wieder gereinigt. Also 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Daniel 9, 24. Jetzt, was passiert dann? Wann fangen die denn an und wann enden die? Jetzt müssen wir die Bibel fragen. Im Englischen steht da geschrieben, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the, was steht da? Messiah. Also verstehe, dass wenn das Wort rausgeht, dass Jerusalem neu aufgebaut werden muss von dem Datum bis zum Messias. Wow. Der Prinz shall be 7 weeks and 72 weeks, the street shall be built again and the wall even in troublous times. Komm, wir lesen das mal in Deutsch. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen, also ein Dekret geht raus, Jerusalem muss hergestellt werden, von dem Zeitpunkt bis wann? Bis zu einem Gesalbten, im Englischen haben sie das wie übersetzt? Bis zum Messias, das ist das hebräische Wort, hier ist es in Deutsch nur übertragen, denn Messias heißt der Gesalbte, also bis zum Messias, einem Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang, werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Daniel 9, 25. Bitte nicht studieren, denn sonst könnt ihr den Messias entdecken. Das wäre ja eine Katastrophe, um den Messias zu entdecken. Was würde mit der jüdischen Religion passieren, so wie sie heute da ist, wenn der Messias wirklich schon gekommen wäre? Was würde mit der Religion passieren? Sie würde verschwinden. Und darum wäre es eine Katastrophe, wenn ein junger Jude diese Prophezeiung studiert. Aber komm, wir studieren sie. Im Esra, im Buch Esra, Kapitel 7, Vers 12 und 13 steht geschrieben, Artasaster, der König aller Könige, an Esra, den Priester und Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels, Friede zuvor, und nun von mir ist befohlen worden, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen und mit dir ziehen können. So, hier ist ein königlicher Befehl. Wir lesen in Kapitel 7, Vers 21, ich, König Artasaster, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrats befohlen, das ist ein Dekret, alles, was Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordert, das tut mit Sorgfalt. Also hier ist ein Dekret, dass Jerusalem wiederhergestellt werden darf. Jetzt brauchen wir nur ein Datum. Wann ging dieses Dekret raus? 4, 5, 7. Die Archäologie bestätigt dieses Datum absolut. 4, 5, 7. So, jetzt brauchen wir ja nur rechnen. Wir haben das Anfangsdatum 4, 5, 7. Im Englischen stand geschrieben, von dann bis wann? Bis zum Messias, der Prinz, soll es noch 7 Wochen und 62 Wochen sein. Also das sind 69 Wochen. Also 4, 5, 7 plus die 483 Jahre bringt uns zu 27 nach Christus. Ja, was ist denn passiert in 27 nach Christus? Das ist ja ganz interessant. Das Wort Messias heißt Gesalbter, Anointed One. Und wann wurde Christus gesalbt mit dem Heiligen Geist, um seinen Dienst zu beginnen? Die Bibel sagt, es war im 15. Jahr des Tiberius, Kaiser, Caesar, als sie getauft wurden. Also genau das Jahr wird angegeben. Jetzt, wir wissen, dass Jesus 30 Jahre alt war und wenn wir rechnen vom Jahre 0, dann müsste das in welchem Jahr gewesen sein? 30 nach Christus. Aber wir wissen auch glücklicherweise, dass da ein Fehler im Kalender ist und irgendeine Enzyklopädie wird das euch ganz deutlich erklären. Sogar das Kinder-Enzyklopädie. Was ist eine Enzyklopädie in Deutsch? Ein Duden oder was? Wie sagt man da? Keine Ahnung. So, na, die klugen Bücher, ihr weißt, die so auf dem großen Regal stehen. Lexikon, danke, danke, das ist es. Da steht geschrieben, dass da ein Fehler im Datum ist und wenn wir das genau berechnen wollen, dann ist es eigentlich 27 nach Christus. It came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, Lukas 3, 1, Vers 21 und die berühmte Worte, das ist mein beliebter Sohn, in dem ich ein Wohlgefallen habe. Gott spricht und in welchem Jahr war es? Es war im 15. Jahr Tiberius und das war exakt 27 nach Christus. Also, von dem, dass das Dekret rausgeht, bis zum Messias, so viel Zeit. Und dann sind wir bei 69 Wochen. Es bleibt dann noch eine Woche übrig für die 70. Was passiert denn da? And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came. Und der Heilige Geist, sanftmütig, nicht mit viel Krach und Geschrei, sanftmütig kam der Heilige Geist auf ihn herab, wie eine Taube, und eine Stimme aus dem Himmel erscholl, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Lukas 3, Vers 22. Das Datum, 27 nach Christus. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Also die Salbung Christi wurde bestätigt, 27 nach Christus. Und sofort danach geht Jesus und er fängt mit seinem Dienst an und er sagt, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Ja, welche Zeit ist denn erfüllt? Welche Zeit? Es gibt ja nur eine Prophezeiung, zeitlich gesprochen, von einem Messias, der kommen muss, oder dem Messias, der kommen muss. Und das ist die Prophezeiung in Daniel. Und Jesus, 27 nach Christus, wird gesalbt und er sagt, die Zeit ist erfüllt. Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, welche Zeit? Sandte Gott seinen Sohn. Und 3,5 Jahre hat Jesus seinen messianischen Dienst erfüllt. Also es bleibt noch eine Woche übrig. Was passiert denn in der Woche? Es bleibt eine prophetische Woche oder 7 wörtliche Jahre in der Prophetie übrig. Jetzt, was die Welt heute macht mit dieser Prophezeiung, ist haarsträubend. Einige nehmen diese Prophezeiung der letzten Woche und schmeißen sie in die Zukunft und lassen sie auf den Antichristen zukommen. Und sie haben mit dem Antichristen zu tun und mit dem Messias nichts. Aber wir können doch nicht die Woche einfach abschneiden und in die Zukunft irgendwo reinschmeißen. Das ist eine Prophezeiung. Und die ganze Prophezeiung ist 70 Wochen für dein Volk. Also was passiert wirklich in dieser Woche? Und nach den 62 Wochen, das ist in anderen Worten, nach diesen Erfüllungen, wo der Messias kommen würde, nach diesen 62 Wochen, vorher waren es 7, also zusammen sind es 69, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das ist eigentlich ganz gut dargestellt. Das Englische sagt, Messiah will be cut off. Der Messias wird sterben. Im Deutschen, er wird ausgerottet werden. Er wird sterben. Wer wird sterben? Was sagt es da? Der Gesalbte. Was ist Gesalbte im Ursprünglichen? Messias. Mit welchem Recht können wir dann diese letzte Woche in die Zukunft schmeißen und sie auf den Antichrist bringen? Ist doch unmöglich. Es geht hier um Christus. Also in der Mitte der Woche. Und 7 geteilt durch 2 ist wie viel? 3,5. Also nach 3,5 Jahren Dienst wird der Messias sterben. Ist es so gekommen, ja oder nein? Ja. Wow. Sodass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben. Und das ist auch geschichtlich wahr. Die Stadt wurde vernichtet und sie geht unter in der Überschwemmung. Und der Krieg, der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert bis ans Ende. Daniel 9, 26. Also kommen wir ein bisschen zurück. Er wird einen festen Bund mit vielen schließen für eine Woche. Das ist jetzt die letzte Woche. Einen Bund noch für eine Woche, noch 7 Jahre. In der Mitte dieser 7 Jahre wird er sterben. Und zur Hälfte der Woche, steht in Daniel 9, 27, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Wow! Das ganze Opfersystem, wofür war das da? Auf was hat es hingezeigt? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen würde. Das ganze Schlachtopfersystem war eine Typologie des Messias, des Auftrages des Messias. Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, Jesus Christus. Wenn er stirbt, dann geht die ganze Typologie in Erfüllung. Und er ist das antitypische Lamm. Und wenn er stirbt, dann ist das Opfersystem zu Ende. Richtig oder verkehrt? Wieso ist es heute, dass so viele das Opfersystem wieder einstellen wollen? Was sagen wir, wenn wir heute das Opfersystem wieder einstellen? Was sagen wir dadurch, durch unsere Aktion, was sagen wir? Dass der Messias noch nicht gekommen ist. Das ist tragisch. Also hier in der Mitte der Woche beendet er das Opfersystem. Und was ist das Einzigste, das dieses Opfersystem zu Ende bringen konnte? Der Tod des Messias. Also 70 Wochen, was ist die Hälfte von 7, 3,5, 3,5 Jahre? Nach dem Herbst 27 nach Christus befinden wir uns im Frühjahr 31 nach Christus. Das Opfersystem kommt zu Ende. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Daniel 9, 26. Der Messias wird sterben. Ich habe eine Frage. Alle diese Messiasse, die es gab, Dionysius, Bacchus, Osiris, Horus, wie sie alle hießen, 27 nach Christus, ja oder nein? 3,5 Jahre später ausgerottet und das Opfersystem beendet durch diese, ja oder nein? Also welche Messiasse sind sie? Falsche Messiasse. Können nur falsche Messiasse sein. Und nur Jesus erfüllt die Prophezeiung. In the midst of the week, Christ the Messiah would cause the sacrifice to cease. Und nur durch seinen Tod ist es geschehen. Christ was crucified exactly on time. 100% genaue Erfüllung. Also diese Verse sagen aus, dass der Messias am 40. Tag des ersten jüdischen Monats im Jahre 31 nach Christus gekreuzigt wurde. Und diese Voraussagen sind exakt in Erfüllung gegangen. Also nur Jesus qualifiziert als der Messias. So, wenn ich die Löcher in den Händen betrachte und ich sehe die gleichen Löcher in den Bildern von Vishnu, welcher ist der Richtige? Und die Frage, Vishnu, ist er für meine Sünden gestorben? Nein, er brauchte ja nicht für meine Sünden sterben, denn ich reinkarniere ja bis zur Gottheit und löse das Problem selber. Ich reinige meinen Karma selber. Ich habe keinen Messias nötig. Aber wenn das Christentum wahr ist, dann ist mein Leben von Christus abhängig. Denn nur Gott hat Leben in sich selber und nur Gott kann es hinlegen und nur Gott kann es aufnehmen. Und weil nur er Leben in sich hat, ist er der Einzige, der mir das Leben wieder schenken kann. Und wenn er nicht gestorben wäre für uns, dann wären wir noch in unseren Sünden und verloren. Und wenn er nicht auferstanden wäre, dann wären wir auch für ewig verloren. Unsere Erlösung ist in Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Und es ist Hochmütigkeit, um zu sagen, dass wir eine Gottheit sind, die keine Erlösung haben, nötig haben. Wir sind geschaffene Wesen und Gott hat uns geschaffen, nicht als Sklaven, sondern aus Liebe, denn er hat alles, sogar die Gabe, um seine Erschaffungsmacht mit uns zu teilen. Wir können mit ihm Väter und Mütter sein. Fantastisch. Also das Kreuz bestätigt die Prophezeiung. Das Kreuz ist der Preis, der bezahlt wurde für mich und für euch. Es ist ein Geschenk der Liebe. Die Bibel sagt in Markus 15, 38, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Und wenn der Vorhang zerriss von oben bis unten, wer hat ihn dann zerrissen? Gott selber. Und man konnte jetzt plötzlich vom Heiligen ins Allerheiligste hineinschauen, und wenn das vorher geschehen wäre, was wäre passiert? Da wärst du gestorben. Heute noch glauben die Juden, dass sie nicht auf dem Tempelberg rumspazieren dürfen, denn sie könnten ja möglicherweise ins Allerheiligste hineintreten, ohne es zu wissen, und zack, da wären sie tot. Aber hier zerriss der Vorhang. Das heißt, das ganze Opfersystem ist beendet. Und nur Jesus Christus erfüllt diese Prophezeiung. Also das Opfersystem, das hinwies auf Jesus Christus, die weiße Mauer ringsrum, seine Gerechtigkeit, die eine Tür, der eine Weg, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Tor, Jesus Christus, das Opfer, Jesus Christus, der uns reinigt, Jesus Christus, das Licht der Welt, Jesus Christus, der Mittler, Jesus Christus, das Brot des Lebens, Jesus Christus, der das Gesetz hervorgerufen hat. Alles zeigt auf den Messias. Also 4, 5, 7, Dekret geht raus, Jerusalem kann wiederhergestellt werden. 483 Jahre später, nach 69 Wochen, 27 nach Christus, er wird gesalbt und er geht raus. 3,5 Jahre später, ein Ende des Opfersystems und er wird gekreuzigt. Aber der Bund ist noch nicht vorbei, denn er geht wie lange? 70 Wochen. Wir sind jetzt erst bei 69,5. Was passiert in den letzten 3,5 Jahren? Wieso geht der Bund weiter mit den Juden? Ich sage euch warum. Weil Gott ist Liebe und Gott ist Gnade. Er hat sie noch nicht abgeschnitten, als sie ihn verurteilt haben. Er hat sie nicht abgeschnitten, als sie ihn gekreuzigt haben. Er hat ihnen noch Zeit gegeben. Noch 3,5 Jahre. Und was ist dann passiert? 3,5 Jahre später bringt uns zu dem Jahr 34 nach Christus. In 34 nach Christus wurde Stephanus gesteinigt. Und ein bestimmter Jude stand da und hat geschaut, wie das geschieht. Kennt ihr euch einen Sinn, wer das war? Paulus. Und Paulus hatte den Auftrag, die Christen zu verfolgen. Und auf dem Weg nach Damaskus, was passiert mit ihm? Er sieht eine Vision und Christus erscheint. Und er wird gerufen als Apostel zu den Heiden. In der gleichen Zeit sitzt Petrus auf einem Dach und er hat eine Vision von einem Tuch, das herabkommt mit unreinen Tieren drin. Und es wird ihm gesagt, nimm es. Und er denkt, meine Güte, das ist ja Wahnsinn, ich kann doch nicht unreines Zeug essen. Nein, Herr, ich habe noch nie Unreines gegessen. Dreimal. Und er wundert sich, was heißt denn das, was heißt denn das? Und dann lesen wir, er wird zu Cornelius geschickt, ein Heide. ein Heide. Und er kommt zum Heiden und sagt, ihr wisst, wie es verboten ist für uns Juden, um mit euch zu verkehren. Aber Gott hat mir gezeigt in einer Vision, dass ich keinen Menschen unrein nennen darf. Fantastisch. Das Evangelium plötzlich nicht nur von den Juden aus, sondern auch zu den Heiden. Ein Apostel wird gerufen in diesem Jahr und das Evangelium, der Träger, die Träger des Evangeliums, das wird übertragen auf diejenigen, die es aufnehmen, nämlich die Heiden. Und das Interessante ist, Jesus nach seiner Auferstehung weiß, dass die Zeit noch nicht zu Ende ist und er gab den Auftrag an seine Jünger, gehe erst zu den verlorenen Kindern Israels. Richtig? Gehe erst zu den verlorenen Kindern Israel. Also er gibt noch 3,5 Jahre Zeit, um nur die Juden zu evangelisieren. Und als sie endgültig entscheiden, die Christen, das sind die Juden, die Christus als Messias akzeptierten, müssen ausgerottet werden. Da fällt die prophetische Zeit und sagt, es ist vorbei. Das Evangelium wird jetzt durch die Heiden getragen. Sind die Juden notwendigerweise verloren? Nein. Denn Christus ist für wen gestorben? Für alle. Und alle, die sich zu ihm wenden, ob sie Jude sind, ob sie Islam sind oder ob sie was auch immer sind, werden durch ihn gerettet. Und wenn sie es nicht wissen, Gott nimmt die Umstände in Betracht. Denn die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Also ich darf nicht urteilen, wer gerettet wird und wer verloren ist, aber eins ist sicher, da ist nur ein Messias, der als Erlöser gelten kann und das ist Jesus Christus. Und wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkünden und heute wollen sie uns sagen, wir dürfen es nicht mehr verkünden, denn es ist nicht politisch-religiös korrekt. Wenn ich es nicht verkündige, dann sind die Chancen so viel weniger, um diesen wunderbaren Erlöser, der aus Liebe für uns gestorben ist, zu entdecken. Also nach den Prophezeiungen Daniels endet das Covenant, Bund, mit den Juden in 34 nach Christus. Heute ist da eine ganz interessante Tendenz in der Welt, habt ihr das schon mal gemerkt? Heute haben wir eine judäo-christliche Kultur. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Eine judäo-christliche Kultur. Und wir sind eigentlich eins, denn wir haben die gleiche Kultur. Und wir dürfen aber nicht zurückrechnen nach Jesus. Zu wem müssen wir zurückrechnen, um bei dieser Kultur zu gelangen? Zu Abraham. Und wenn wir nach Abraham zurückrechnen, ja, dann ist es ja toll. Denn dann können die Islamiten ja auch mit reingezogen werden, denn die kommen ja auch von Abraham. Und so haben wir eine glückliche Familie. Und wir haben eine Betrachtung und eine Nährung, sodass das Christentum und das Judentum sich vereinigen in dieser neuen judäo-christlichen Kultur. Frage: 2 Religionen. Die eine akzeptiert Jesus Christus als Messias, die andere verwirft ihn. Was haben die beiden im Gemein? Frage, was haben sie im Gemein? Gar nichts. Gar nichts, was mit Jesus zu tun hat. Sie haben bloß im Gemein, was außerhalb Jesus steht. Und wenn Jesus nicht im Mittelpunkt drin ist, dann haben wir gar nichts. Gar nichts. Also diese ganze Tendenz heute, meiner Ansicht nach, ist eine Katastrophe. Galatia 3, 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Also das Evangelium wird übertragen auf die Heiden. Und wenn sie Christus akzeptieren, dann werden sie genauso akzeptiert als Nachkommen Abraham, wie die wirklichen Nachkommen Abraham. Und Paulus sagt, ihr Juden, ihr wolltet es nicht, ihr werdet abgeschnitten, rausgeschnitten aus dem Weinstock. Und ein Wilder wird rein geerntet, wie sagt man da? Grafiert, gepropft, reingepropft. Und der wird die Früchte tragen. Aber er fragt auch die Frage, können die wieder aufgepropft werden, ja oder nein? Ja, aber was müssen sie dann machen? Dann müssen sie Jesus akzeptieren als Erlöser. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Wir sind nicht erlöst durch unser Herkommen. Wir sind nicht erlöst durch, wie wir uns anziehen oder durch, was wir essen oder auf wie viel, was auch immer an unserem Hut hängt. Wir sind erlöst durch Jesus Christus und keinem anderen. Und alle, was ist das Wort? Das ist ein interessantes Wort da. Was sagt es da? Alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. So, wer ist das Israel Gottes heute? Nach diesen Texten. Alle, die in Christus sind. Alle, die in Christus sind. Und Jesus hat er das leicht gemacht, um zu sagen, ihr Juden, seid nicht mehr die Träger des Evangeliums, denn ihr habt das Evangelium verworfen. Denn das Evangelium ist verbunden mit Jesus Christus und ohne Jesus Christus ist da kein Evangelium. Jesus sagt, ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten nicht, wie ich ihnen half. Hosea 11, Vers 3. Ich ließ sie in ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihren Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Er hat ihnen alles gegeben, das Wort, das ganze Opfersystem, alles zeigte auf ihn. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Also Jesus hat nicht leicht sein Volk als Volk der Träger des Evangeliums abgeschnitten. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt, lesen wir in Lukas 19, und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's in deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerten und dich belagern und von allen Seiten bedrängen, und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern und dir, und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Sie haben es nicht erkannt. Warum nicht? Weil sie wollte nicht. Ihre Position, ihre religiösen Systeme waren wichtiger als das, worauf sie hinwiesen. Und so haben sie ihn verworfen, damit sie ihre Kittel und ihre Titel und ihre dies und ihre jeniges noch tragen konnten. Und dann dieser schreckliche Spruch. Matthäus 23, 38. Siehe, euer Haus soll euch, was? Wüst gelassen werden. Das Englische ist desolate. Leer, nichts, leer, desolate. Heutzutage sagen wir, das Haus ist nicht leer. Wir haben alles in gemeinsam, es ist nur ein kleines Problemchen. Und das kleine Problemchen heißt Jesus Christus. Komm, wir schieben ihn ein bisschen hier in den Hintergrund. Und dann, na, was ist das, was macht's denn? Mohammed ist doch okay. Und Abraham ist gut genug. Und ist dieser Jesus ist das Problem. Johannes 5, 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Und wenn wir es nicht studieren und wenn wir nicht wissen, warum wir sind, was wir sind, dann sind wir eben selber schuld. Ich tilgte deine Missetat, wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Der Ruf ist noch immer da. Und wir als Christen müssen endgültig aufstehen und sagen, so weit und nicht weiter. Wir können nun doch nicht Kompromisse angehen, wo Jesus so gering gemacht wird, dass er nichts mehr ist und dass er mir gleichsteht. Das ist ja schrecklich. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist das deutlich oder ist das nicht deutlich? Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Egal, ob es politisch korrekt ist, es ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. In wem? In ihm. 1. Johannes 5, 12, Vers 13. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Also da ist ein Ultimatum. Glaube an Jesus. Jetzt ich selber war Atheist. Ich war auch New Ager. Ich konnte alles machen, was die New Agers machen. Ich konnte, alles, das schlimme Zeug. Mit Geistern reden und. All diesen Mist. Konnte ich alles machen. Aber ich hatte keinen Sohn und ich hatte kein Leben. Ich lebte eine Lüge. Und die Bibel sagt, es gibt nur einen Erlöser und das ist Jesus Christus. Und wir sind entweder Christen oder wir sind es nicht. Und wir haben entweder denjenigen, der die Wahrheit ist, der Weg und die Erlösung, oder wir haben es nicht. Die Entscheidung liegt bei wem? Bei uns. Die Entscheidung liegt bei uns. Die Beweise, da sind sie in der Schrift, da sind sie in der Geschichte, da sind sie in der Archäologie und da sind sie in der Prophezeiung. Und wenn wir Jesus verschmähen, dann verschmähen wir das größte Geschenk, das Gott jeder Menschheit gegeben hat. Denn so hat Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, dass wer auch immer an ihm glaubt, nicht verloren gehen braucht, aber das ewige Leben haben kann. Möge Gott uns helfen, diese Dinge ernst zu nehmen in der Zeit, in der wir leben. Denn diese Kompromisse, die jetzt kommen, sind gefährliche Kompromisse. Gott segne euch.